Reden wir. Kanzleipraxis Wissen.
Befangenheit von Richterinnen, Richtern und Sachverständigen in Miet- und Bausachen. Ein spannendes Thema, über das wir heute sprechen wollen. Und damit herzlich willkommen bei Reden wir, Kanzleipraxis Wissen. Herr Dr. Michael Selk, Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht, für Bau- und Architektenrecht und Strafrecht, sieht das Problem, dass Richter und Sachverständige hin und wieder den Boden der Neutralität verlassen und sagt, angesichts der immensen Bedeutung von Sachverständigen benötigt man hier das notwendige Rüstzeug, um die Erfolgsaussichten eines Ablehnungsgesuchs richtig einschätzen zu können und auch keine Frist- bzw. Formfehler zu begehen. Schön, dass Sie dabei sind, Dr. Michael Selk.
Hallo, guten Tag.
Herr Selk, die Besorgnis der Befangenheit ist ein sensibles Thema. Wann beginnt denn für Sie in der Praxis das Kippen der Neutralität?
Ja, man muss ja trennen, einmal natürlich die Befangenheit von Sachverständigen und Richtern. Das versuche ich auch in meinem Vortrag zu tun. Das erfasst, glaube ich, im Wesentlichen auch beides. Und dann bezogen auf Miet- und Baurecht. Es gibt gerade aus richterlicher Sicht, das hat das Bundesverfassungsgericht übrigens auch jetzt gerade wieder entschieden, aus dem Kopf, glaube ich, am 3.3. dieses Jahres, gibt es oft die Gefahr des übermäßigen Vergleichsdruckes. Also Richter versuchen ja durchaus, Verfahren möglichst schnell zu beenden, wenn es irgendwie geht, auch aus manchmal durchaus egoistischen, nachvollziehbaren Motiven. Man bekommt ja auch in der Erledigungsstatistik Pepsi und wie auch immer, was da gibt, gute Zahlen, wenn man Dinge schnell erledigt. Und manchmal, so nach einigen Stunden spätestens, sind manche Richterinnen und Richter einfach irgendwann auch so genervt von manchen Verfahren, dass sie dann den Vergleichsdruck auf die Parteien erhöhen. Was dazu führt, dass die Parteien dann einen Vergleich schließen, den sie eigentlich, wenn sie am nächsten Morgen wach werden und darüber nachdenken, was sie am Vortag getan haben, nie geschlossen hätten. Und dieser Vergleichsdruck ist im Regelfall eigentlich unzulässig. Es gibt halt immer natürlich vernünftige Vorschläge, aber spätestens wenn die Grenze dann überschritten wird mit Formulierungen wie ja, wenn, das kommt tatsächlich vor, wenn sie sich hier nicht einigen, dann werden wir pro Jahr einen Zeugen vernehmen und das ganze Verfahren dauert noch 12 Jahre, ist es so, dass man sicherlich überlegen müsste, einen Befangenheitsantrag zu stellen.
Und wie häufig erleben Sie, dass so Ablehnungsgesuche tatsächlich erfolgreich sind, sei es gegen Richter oder Sachverständige?
Also da muss man trennen. Also bei Richterinnen und Richtern in Zivilsachen, um die es ja geht, sind Ablehnungsgesuche eher wenig erfolgreich. Es macht wirklich Sinn, die quasi krasseren Fälle zu nehmen und dann entsprechende Anträge zu stellen, um nicht irgendwann als jemand bekannt zu werden, der regelmäßig sinnlose Anträge stellt. Aber da gibt es ein gutes Beispiel eines Kollegen, ein Strafverteidigerkollege, ein quasi berühmter Strafverteidigerkollege, der letztens bei einer Fortbildung gesagt hat, ich habe mein ganzes Leben lang 4 Befangenheitsanträge gestellt gegenüber Richtern und Richtern und die 4 waren erfolgreich, was mich sehr beeindruckt hat. Bei mir ist die Quote vielleicht im richterlichen Bereich so bei 50%. Ganz spannend sind Fälle, die jetzt leider weniger werden, weil die Papierakten ja verschwinden. Wenn wir noch in Papierakten Akteneinsicht nehmen und im laufenden Verfahren, was manchmal sinnvoll ist, weil man vielleicht die Akte nicht vollständig hat oder einfach mal gucken will, ob das Gutachten auch eine Akte ist oder wie auch immer, dann findet man seine eigenen Schriftsätze ja auch in diesen Papierakten wieder. Und manche Richterinnen und Richter machen es dann so, dass sie völlig nachvollziehbar oder haben es so gemacht, nachvollziehbar mit einem Stift dann bestimmte Formulierungen in den eigenen Schriftsätzen, also in meinem Schriftsatz dann entsprechend beanstanden und kritisieren, was ja völlig okay ist. Aber in manchen Schriftsätzen findet sich am Rand dann so eine Bemerkung wie Unsinn. Und sowas. Und das führt dann auch zum Befangenheitsantrag, der im Regelfall auch erfolgreich war. Und es kann durchaus sein, dass man manchmal sinnvollerweise sich dann nochmal die Akten ziehen sollte. Aber das wird sich natürlich jetzt in Zeiten der E-Akte erledigen. Aber war in früheren Zeiten ein probates Mittel, mal zu gucken, was denn da passiert ist eigentlich in den Akten. Wie die Richter mit den eigenen, also unseren eigenen anwaltlichen Schriftsätzen umgehen. Bei Sachverständigen ist es natürlich wieder anders. Da muss man im Einzelfall gucken, was erzählen die auch vor allen Dingen in den Terminen. Also meine Empfehlung ist ja wirklich, wenn es irgendwie geht und man es zeitlich hinbekommt, mit in die Termine von Sachverständigen zu gehen, um zu erleben, was die dort auch dem Mandanten versuchen zu erzählen und weiß zu machen. Und da gibt es eine sehr schöne Geschichte. Ich habe die Entscheidung leider nicht wiedergefunden. Ich glaube, es war eine Dresdner Entscheidung. Auch sehr krass ist, da ist der Sachverständige mit der Ehefrau des Antragstellers in einem selbstständigen Beweisverfahren, ging es um Schimmelpilz, für 40 Minuten im Schlafzimmer des Antragstellers, also mit der Ehefrau des Antragstellers, verschwunden. War es wohl so, dass in dem Schlafzimmer auch Schimmelpilz war, aber er hat ausführlich gesagt, so, wir gehen jetzt mal allein da rein, und dann kam die nach 40 Minuten wieder raus. Dass das zum Befangenheitsgrund führen könnte, liegt, glaube ich, auf der Hand aus verschiedenen Gründen. Ich habe diese Entscheidung leider nicht wiedergefunden. Ich bin sicher, dass es sie gibt, aber ich sage immer den allen Beteiligten, falls sie die irgendwann Entscheidung wieder lesen, hätte ich ganz gerne mal. Das sind so Dinge, die durch gar nicht gehen. Aber auch wenn der Sachverständige im Termin manchmal gemeinsam mit einer Partei aus dem Auto steigt, ja, der hat sie halt mitgenommen. Geht halt nicht. Oder was auch nicht geht, ist so der Klassiker, man wird bewirtet in Ortsterminen. Also die gegnerische Partei bietet dann erstmal im Ortstermin, wo sie wohnt, also in der Wohnung des Sachverständigen, erstmal Kaffee und Kuchen an, und der strickt dann noch zu. Damit ist er auch befangen. Also die Sachverständigen lernen das auch oft, wie man es richtig macht, aber es gibt gerade so Sachverständige, die eher im handwerklichen Bereich unterwegs sind, die da gar kein Problembewusstsein entwickeln. Und dann führt es oft zu Befangenheitsanträgen, die erfolgreich sind.
Gibt es denn auch so Fälle, wo Sie Ihren Mandanten eher raten, okay, wir stellen jetzt keinen Befangenheitsantrag, weil das eventuell viel mehr Schaden anrichten könnte?
Ganz genau. Also man muss das im Einzelfall besprechen. Wir selbst stellen ja nicht in eigenem Recht, also nicht für uns, die Befangenheitsanträge. Wir machen es ja immer nur im Namen der Mandanten. Und wir haben gar kein eigenes Antragsrecht. Was dazu führt, dass man logischerweise ohnehin das mit dem Mandanten vorher besprechen muss. Also in der Praxis läuft es so, wenn es irgendwie geht, versuche ich dann mal wegen in der Gerichtsverhandlung um eine Pause zu bitten und gehe dann mit dem Mandanten 10 Minuten raus und bespreche das, ob wir das machen oder nicht machen. Weil manchmal macht es ja auch gar keinen Sinn, das zu tun, aus zeitlichen Gründen. Man findet ja auch vielleicht Zeit, wenn die Akte wieder ein Jahr weg ist, wenn ein neuer Richter kommt und so weiter, muss man alles abwägen. Und manchmal auch das, kann man manchmal überlegen, ob man den Geschäftsverteilungsplan guckt bei den Gerichten, kann man erahnen, dass wenn der jetzige Richter nicht mehr zuständig ist, kommt man vom Regen die Traufe und dann wird es noch schlimmer. Also auch das muss man alles taktisch erörtern. Also ist auch, glaube ich, ureigene anwaltliche Aufgabe, das zu tun.
Ja, Sie halten jetzt zum Thema Befangenheit von Richterinnen, Richtern und Sachverständigen in Miet- und Bausachen ein Live-Online-Seminar bei den juristischen Fachseminaren. Darin geht es um normative Grundlagen, typische Fallgruppen, Formalien und taktisches Vorgehen. Was sollten denn die Kolleginnen und Kollegen aus dem Seminar unbedingt mitnehmen?
Also vielleicht das, was ich eben sagte, das Wichtigste vielleicht zunächst einmal, dass wir eben keine eigenen Befangenheitsanträge stellen, sondern tatsächlich eben das im Namen der Mandanten und Mandanten tun. Das heißt, wir müssen das mit denen auch entsprechend erörtern. Und es wäre, glaube ich, grob fehlerhaft, auch berufsrechtlich grob fehlerhaft, wenn wir in einem Termin zu Recht wütend sind auf einen Richter oder auf einen Sachverständigen und dann erstmal Befangenheitsantrag raushauen, ohne das vorher erörtert zu haben. Also wir müssen lernen, dann durchzuatmen und zu überlegen, was tun wir. Und das nächste Problem ist auch der Zeitpunkt der Befangenheitsanträge. Was in der Praxis immer wieder vorkommt, ist, dass man überlegt, na gut, das war jetzt nicht so nett vom Richter, ich kann ja immer noch später einen Befangenheitsantrag stellen. Ja, aber das kann schon zu spät sein, wenn ich in der Zwischenzeit mich, wie es im Gesetz heißt, auf die Sache eingelassen habe. Es reicht auch aus, wenn ich vielleicht so beiläufig einen anderen Hilfsantrag gestellt habe. Und dann ist mein Befangenheitsgrund weg. Das heißt, auch das muss ich wissen. Es gibt auch Fristen, teilweise eine 2-Wochen-Frist. Auch im Gesetz steht teilweise unverzüglich, weil man muss relativ schnell reagieren. Was bei Strafverteidigern relativ einfach ist, weil da die lernen, mit Befangenheitsanträgen eher umzugehen als wir Zivilisten. Aber auch in Zivilsachen kann es gerade in Miet- und Bausachen eben sehr sinnvoll sein, das zu tun. Und gerade dann, wenn es darum geht, einen unliebsamen Sachverständigen loszuwerden, kann es durchaus sinnvoll sein.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie sehen, es lohnt sich, das Webinar zu besuchen. Vielen Dank, Herr Selk. Alle Termine und Infos rund um unsere Live-Online-Seminare finden Sie auf der Website der juristischen Fachseminare. Den Link dazu gibt es wie immer in der Beschreibung dieser Podcast-Folge oder in den Kommentaren. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Sie hörten einen Podcast der Anwalt-Verlag-Gruppe.